Hallo.
Hallo. Na? Also will kurz zum Einstieg, bevor wir so richtig thematisch und inhaltlich tiefer gehen, kurz mit euch über was sprechen. Ich war beruflich bedingt letzte Woche, wir sind ja schon am Ende der Woche, Plenum des Thüringer Landtags zur Plenarsitzung, in der Aprilsitzung, und war am Donnerstag da, und dort wurde als erster Tagesordnungspunkt der Thüringen-Monitor besprochen. Anja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was der Thüringen-Monitor ist.
Ja, der Thüringen-Monitor ist eigentlich ein wirkliches Vorzeigeprojekt Thüringens. Den gibt es seit dem Jahr 2000 und wird von der Uni Jena, werden einmal im Jahr ungefähr 1000 Thüringerinnen und Thüringer befragt, um sie zu ihren Einstellungen zu Demokratie, zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, dieses Mal war es Transformation und Digitalisierung, um so ein bisschen zu hören, wie die Menschen gerade auf die aktuelle Situation gucken. Und dadurch, dass der eben einmal im Jahr stattfindet, haben wir jetzt über einen langen Zeitraum eine große Zeitreihe, wo wir gut Entwicklungen verfolgen können und einen ganz tollen Datensatz.
Genau, und traditionell wird der Thüringen-Monitor ja immer dem Kabinett vorgestellt, und in der Plenarsitzung, die darauf folgt, auf diese Vorstellung, wird er dann eben auch nochmal im Thüringer Landtag mit den Abgeordneten oder von den Abgeordneten diskutiert. Und es läuft immer so ab, dass am Anfang eine Regierungserklärung vorgetragen wird. Und die hat diesmal der Chef der Staatskanzlei, Benjamin Hoff, vorgetragen. Ich glaube, es waren knapp 45 Minuten. Ich hatte das Glück, dass ich gerade in der Zeit eine kleine Terminlücke hatte und deswegen mir den Anfang seiner Rede bzw. den Anfang des Tagesordnungspunkts noch anhören konnte. Ich fand, er ist da sehr gut auch in die Reflexion gegangen, was bedeuten die Ergebnisse auch für die Regierungsarbeit, und hat da auch so eine Art Rückblick nochmal gemacht und auch aber einen sehr guten Ausblick. Also ich habe mich da recht gut mitgenommen gefühlt, obwohl ich den Thüringen-Monitor so jetzt in der Gänze komplett nicht gelesen habe, hatte ich dann nach ein Gefühl dafür, was da am Ende die Ergebnisse der Studie gewesen sind. Und ja, dann kam es im Lauf der weiteren Debatte, dann hat natürlich jede Fraktion die Möglichkeit dazu, auch ihre eigenen Positionen zu beziehen und Stellung zu nehmen. Und in der folgenden Debatte ist es dann leider ein bisschen von der sachlichen und konstruktiven Ebene weggeglitten, würde ich das mal vorsichtig ausdrücken, da leider die CDU-Fraktion und da eben explizit der Fraktionsvorsitzende Mario Vogt seine Redezeit genutzt hat, um schon mal so richtig hart in den Wahlkampf einzusteigen. Also so war das in meinem Empfinden. Und ich habe ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen und auch in Vorbereitung natürlich auf unser Projekt hier einige Redebeiträge von Vogt gesehen. Also wir haben das TV-Duell angeschaut, wir haben die Podcast-Folge Lage der Nation mit ihm gehört, es gab diverse Fernsehinterviews, gab den Auftritt bei Lanz und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er immer 5 Sätze hat, die er immer wieder sagt. Wie geht euch das?
Ja, man merkt, dass er schon sehr im Wahlkampfmodus ist und dass es wenig darum geht, auf das einzugehen, was insgesamt gesagt wird. Aber ich würde auch sagen, auch insgesamt fand ich die Diskussion, also ich finde dafür, was an Daten im Thüringen-Monitor ist, und auch, ich meine, das Thema Fachkräfte und Arbeitsmarkt in Thüringen hat für Thüringen eine extrem hohe Relevanz, hätte das an der einen oder anderen Stelle durchaus auch in der parlamentarischen Debatte mehr Tiefe verdient gehabt.
Ja, das geht mir genauso. Und ich fand es einfach schade, weil ich jetzt als außenstehende Person nicht so richtig davon aus der Rede mitgenommen habe, was die CDU aus den Ergebnissen für sich und für ihre Regierungsarbeit, wenn sie denn den Anspruch haben, Regierungspartei zu werden, mitnehmen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie da das nicht genutzt haben, um den Wählerinnen und Wählern mehr von ihren Positionen deutlich zu machen, was sie vorhaben mit diesem Land.
Ja, gerade wenn man sich das anschaut, hat der Thüringen-Monitor ja zwei Ergebnisse, die man sehr ernst nehmen muss. Also Das ist also diese Frage der Unzufriedenheit mit den aktuellen Regierungen. Dann kann man als Opposition sagen, okay, die haben alles falsch gemacht. Aber das ist ja, das zieht sich ja durch alle Bereiche. Und das muss uns, glaube ich, alle gemeinsam wirklich mit Besorgnis erfüllen und lässt nichts Gutes an für das, was bei den bevorstehenden Wahlen passiert. Und daraus auch mal ein Stück weit gemeinsam zu überlegen, wie man das verändern kann und wo sozusagen die Ursachen sind, das, glaube ich, ist schon eine Aufgabe, die auch über einen Wahlkampf hinaus an alle Politikerinnen und Politiker gestellt ist. Und diese Chance ist auf jeden Fall vertan. Ja.
Das vielleicht auch insgesamt so ein bisschen, was man aus der Diskussion mitnehmen kann, ist, wie verhärtet die Verhältnisse im Thüringer Landtag gerade sind. Also wie wenig aufeinander zugehen es an ganz vielen Stellen gibt und wie viel davon die eigenen Positionen nach vorne zu tragen.
Ja, ich muss noch einen Einwand machen, weil mich diese Rede ein bisschen an was erinnert hat, was wir früher mal gemacht haben. In der letzten Legislaturperiode, Diana erinnert sich vielleicht, da haben wir immer, wenn zu Beginn des Jahres oder zum Ende eines vorhergehenden Jahres der Landeshaushalt beschlossen wurde und damals hatte Rot-Rot-Grün ja noch eine knappe Mehrheit im Parlament, da hat der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Moring auch immer sehr eindrückliche Reden gehalten und er hatte aber auch dort immer so 5 bis 6, 7 Sätze, die er immer und immer und immer wieder in diese Reden eingebaut hat und das hat uns dann manchmal, also uns Mitarbeitende dann manchmal dazu verleitet, so ein kleines Bingo zu spielen und ich habe überlegt, ob wir das jetzt in Wahlkampfzeit nochmal aufleben lassen. Das
ist, glaube ich, ein Versuch wert.
Ja, und es zeigt halt sozusagen die Schwierigkeit. Also ich kann ja nachvollziehen, dass Mario Vogt das macht, weil er sagt, im Wahlkampf gilt es quasi die Botschaften immer und immer wieder zu wiederholen. Und es gibt ja einige Beispiele, wie erfolgreich das sein kann. Und gleichzeitig fühle ich mich als Bürgerin da immer so ein bisschen, sagen wir mal, für dumm verkauft, jetzt mal sehr, sehr deutlich ausgesprochen, weil ich ja natürlich auch die Zwischentöne wahrnehme und mich als jemand betrachte, der auch ein bisschen selber denken kann und dem sozusagen das nicht abgenommen werden soll. Und dieses Politikverständnis, dass man dass Politik nur aus Botschaften und ohne Zwischentöne und Diskussion besteht, das fürchte ich, trägt auch mit dazu bei, dass Menschen sich da abwenden und das für ein Geschäft betrachten, womit sie nichts zu tun haben wollen. Und das halte ich ja tatsächlich für die größte Gefahr, die wir gerade haben, dass sich zu viele Leute abwenden und sich gar nicht mehr mit den Themen beschäftigen.
Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zum eigentlichen Thema unserer Folge. Diana, du hast die meisten Minuten und Stunden im April-Plenum verbracht.
Genau, wir kommen ja gerade aus unserer dreitägigen April-Sitzung des Landtags. Also die Plenarwoche liegt relativ direkt hinter uns und wir haben, das habt ihr gerade angesprochen, zum einen die Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor gehabt. Das haben wir jedes Jahr immer dann, wenn der Thüringen-Monitor erscheint. Und zum anderen standen aber auch Wahlen auf der Tagesordnung, auch wichtige Wahlen. Gut, wir wählen immer wichtige Dinge natürlich im Thüringer Landtag, aber es gibt schon herausgehobene Wahlen und das sind die zur Parlamentarischen Kontrollkommission und auch die Wahl einer stellvertretenden Verfassungsrichterin, die diesmal angestanden haben.
Die Fußnote. Die Parlamentarische Kontrollkommission ist die entscheidende Kommission, die den Thüringer Verfassungsschutz kontrollieren soll. Laut Gesetz gehören ihr 5 Mitglieder des Thüringer Landtags an. 3 Mitglieder der Opposition und 2 Mitglieder der Regierung, weil wir derzeit die Situation einer Minderheitsregierung haben. Zur Wahl in diese Kommission braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Bisher sind 4 Mitglieder der Kommission gewählt. Die Wahl des 5. Mitglieds ist jetzt mehrfach gescheitert. Die Arbeit kann aber nur aufgenommen werden, wenn die Kommission vollständig ist. Bisher arbeitet noch eine restparlamentarische Kontrollkommission aus der letzten Wahlperiode. Sollte es nicht gelingen, dass bis zum Ende dieser Wahlperiode, also zum 1. September, die PKK vollständig wird, gäbe es keine Kommission mehr, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Mindestens genauso wichtig ist die Wahl einer Richterin oder eines Richters für das Thüringer Verfassungsgericht. Nach unserer Verfassung werden die Richterinnen und Richter mit Zweidrittelmehrheit für die Dauer von 7 Jahren gewählt. Wenn diese Amtszeit abgelaufen ist, muss eine Nachfolge gewählt werden. Zwar gibt es eine Übergangsregelung, dass bestehende Mitglieder im Amt bleiben, aber wenn die Altersgrenze erreicht ist oder ein Regierungsamt übernommen wird oder, was ja auch passieren kann, jemand verstirbt, dann bleibt der Platz unbesetzt. Wenn es also nicht gelingt, Richterinnen und Richter zu wählen, verliert das Verfassungsgericht stückweise an Legitimation und Arbeitsfähigkeit. Wenn es passiert, dass nach der Landtagswahl möglicherweise 1/3 der Stimmen durch die AfD im Landtag vertreten werden, wird es noch schwieriger, vielleicht sogar unmöglich, Richterinnen und Richter fürs Verfassungsgericht zu wählen. Deshalb ist es so wichtig, dass jetzt möglichst alle Positionen, die jetzt auch zu besetzen sind, wirklich besetzt werden.
Zur Wahl ist es aber nicht gekommen und das hat einen Hintergrund. Wir brauchen für diese Wahlen, für beide, 60 von 90 Stimmen der Abgeordneten, also eine echte Zweidrittelmehrheit. Wir haben 42 Stimmen in der Koalition, 4 Stimmen von der Gruppe der FDP und 21 Stimmen der CDU-Fraktion. Das heißt 67 Stimmen, die aus dem demokratischen Lager kommen, die potenziell für so eine zu so einer Wahl eben auch dann beitragen können. Und die Wahl hat aber leider wieder nicht stattgefunden. Die wurde abgesetzt, weil zu wenig Abgeordnete da gewesen sind. Zwar noch mehr als 60, aber eben dann vermutlich nicht genug, um tatsächlich eine Mehrheit zu bekommen. Ja, und da sind wir jetzt quasi kurz vor dem Ende der Legislatur und immer noch in dieser Situation.
Du hast gerade gesagt, die wurde abgesetzt. Was heißt das? Die wurde von der Tagesordnung...
Genau, die ist von der Tagesordnung genommen worden und hat dann einfach nicht stattgefunden.
Mit welcher Begründung?
Dass zu wenig Abgeordnete da
sind. Okay.
Ja, und es ist nicht mehr viel Zeit. Es sind nur noch wenige Plenarsitzungen übrig. Und es ist, glaube ich, schon wichtig, dass da jetzt alle mal in sich gehen und auch den Ernst der Lage erkennen.
Es zeigt einfach, wie schwierig diese Minderheitskonstellation ist, in der wir uns gerade bewegen. Das ist aber an der Stelle tatsächlich nur ein Punkt. Also, weil wir brauchen ja immer Stimmen aus der Opposition, um bestimmte Positionen zu besetzen. Aber in diesem Fall halt mit der Zweidrittelmehrheit ist auch in den meisten anderen Regierungskonstellationen eben der Fall, dass man Stimmen aus der Opposition braucht. Es zeigt einfach, wie verhärtet wirklich das Verhältnis zwischen Regierung und regierungstragenden Fraktionen und der Opposition an der Stelle ist, zumal wir schon wirklich einiges versucht haben, um diese Wahl auch möglich zu machen.
Der Insider. Die Probleme zur Besetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission sind nicht neu. Sie begleiten uns schon die gesamte Legislatur. Deswegen haben wir in dieser Legislatur das Gesetz, das diese Besetzung regelt, auch schon mal angepasst. Zu Beginn dieser Legislaturperiode ist es so gewesen, dass die Fraktionen nach Größe Vorschlagsrecht hatten, also auch die AfD. Die Abgeordneten im Thüringer Landtag haben durch ihr Wahlverhalten, aber auch durch Redebeiträge deutlich gemacht, dass sie Vertreterinnen und Vertreter der AfD nicht in dieses Gremium wählen können, weil dann Menschen, die potenziell selbst vom Verfassungsschutz überwacht würden, den Verfassungsschutz kontrollieren. Daraufhin kam es im Landtag zu einer Pattsituation, weil keine Konstituierung des Gremiums möglich war. Der Landtag hat deswegen entschieden, ein Mediationsverfahren durchzuführen, an dessen Ende stand eine Änderung des Gesetzes, das vorsieht, dass ein Wahlvorschlag nach Größe von Opposition und Regierung vorgeschlagen wird. Also das heißt auch, dass auf der Grundlage von Gesprächen Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden müssen, die geeignet sind, dieses Gremium zu besetzen.
Also wir haben jetzt ganz gut gesehen an diesem Beispiel, wo die Minderheitsregierung an ihre Grenzen kommt. Und es gibt aber auch ein Beispiel aus dem Plenum, wo man sieht, dass es mit viel gutem Willen und vielen Kompromissen und guter Zusammenarbeit auch geht, dass alle demokratischen Fraktionen sich darauf einigen, etwas durch diesen Landtag durchzubringen. Und das war die Verfassungsänderung, die jetzt noch kurz vor dem Ende dieser Legislaturperiode geklappt hat und umgesetzt wurde.
Ja, die ist auch öffentlich viel diskutiert worden in den letzten Monaten und Jahren, muss man ja sagen, ist eine der ersten Vorlagen, die in dieser Legislaturperiode eingebracht worden sind in den Thüringer Landtag, also eine der Vorschläge, die da im Raum standen. Das hat jetzt zum Glück noch geklappt. Also es zeigt, das Parlament kann das, wenn es gemeinsam solche Entscheidungen treffen will. Man muss aber auch sagen, dass es schon noch mal eine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit dazu gegeben hat. Also die ganzen Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, die haben sich im Vorfeld noch mal geäußert und haben gesagt, wie wichtig zum Beispiel diese Stärkung von oder diese Betonung von Ehrenamt in der Verfassung ist, um auch nochmal deutlich zu machen, welche Bedeutung das Thema Ehrenamt auch in Thüringen hat. Und das hat, glaube ich, da schon nochmal eine stärkere Bewegung in diese Diskussion am Ende gebracht. Und ich glaube, man sieht eben, dass es für bestimmte Wahlämter oder für die Frage, wie kommt, wird jemand eigentlich Verfassungsrichter oder Verfassungsrichterin und was ist eigentlich die PKK, was macht die und welche Rolle hat die in unserem politischen System, aber auch in unserer Gesellschaft, nicht so viel Aufmerksamkeit gibt wie für andere Themen.
Und gleichzeitig sind es total wichtige Ämter. Also genau, sie sind halt nicht so sexy, dass alle drüber reden und das immer im Präsent haben, aber für das Funktionieren unserer Demokratie sind die natürlich extrem wichtig. Und in der Hinsicht ist es sehr, sehr schade, dass es da nicht gelungen ist, da an diesen Stellen auch nochmal andere Regelungen, was die Wahl der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter, aber auch die MP-Wahl, da gibt's ja die Vorschläge vom Verfassungsblock, die ja jetzt auch vorletzte Woche vorgestellt hat und wo uns die Zeit davon läuft, hier noch zu Regelungen zu kommen.
Du hast es gerade angesprochen mit der MP-Wahl. Ich muss gestehen, dass ich da immer Schwierigkeiten habe, durchzublicken. Ich glaube, es geht ganz vielen anderen auch so. Die Debatte kam ja auf nach dem 5. Februar 2020, als im dritten Wahlgang Kemmerich von der FDP dann mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten für kurze Zeit gewählt wurde und Bodo Ramelow es eben nicht geworden ist, der als Gegenkandidat mit zur Verfügung stand, sowie der Kandidat der AfD, der gar keine Stimme bekommen hat von seinem eigenen Vorschlager sozusagen. Und deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind, also dass es eine Minderheitsregierung gibt und es für die Anfangsjahre dieser Regierung ja einen Stabilitätspakt mit der CDU gab und seit dieser ausgelaufen ist, es noch schwerer geworden ist, zu wählen, Gesetze durchzubringen und so weiter. Das ist die Situation, in der wir uns ja befinden. Und aufgrund dieser Gefahr, dritter Wahlgang oder dadurch, dass wir das jetzt einmal so eindrücklich gesehen haben, kam ja auch die Debatte. Und ich weiß, dass du, Anja, da auch ein Papier zu verfasst hast zu diesen Fragen, dass man die vor der Wahl am besten klären muss. Was bedeutet dritter Wahlgang? Warum muss man das in der Verfassung ändern?
Naja, es gibt da, glaube ich, mehrere Probleme und das, was wir erlebt haben am 5. Februar, ist ja ist eine Situation, die kann man quasi nicht durch eine Verfassungsänderung beheben. Das ist ja diese Situation, dass die AfD einen Kandidaten aufgestellt hat und ihn nicht gewählt hat. Das gibt's auch einen Vorschlag vom Verfassungsblock zu. Ich glaube, über den sollte man auch mal sehr ernsthaft diskutieren. Das ist nämlich die Frage, das ist ja keine normale Wahl, sondern es ist eigentlich tatsächlich eine Abstimmung, die im Landtag stattfindet und die könnte man auch offen machen. Und dafür gibt's gar keine, also natürlich gibt's Gründe, warum man das geheim machen kann, aber es ist nicht zwingend, dass man das geheim macht. Und es gibt leider in der Geschichte nur sehr unangenehme Beispiele, wo Menschen quasi mit diesen geheimen Abstimmungen quasi Tricksereien betrieben haben. Wer sich noch an Heidi Simonis erinnert, die quasi in allen Probeabstimmungen immer die Mehrheit hatte, im Landtag dann nicht und das irgendwie viermal ausprobiert hat, um dann irgendwann doch entnervt aufzugeben. Und eben dieses Beispiel 5. Februar, wo es nochmal besonders krass ist, also wo ein Kandidat aufgestellt wird, der gar nicht gewählt wird. Und das könnte man verhindern, indem man ganz normal diese Wahl offen durchführt und jeder und jede sehen könnte, wie das Abstimmungsverhalten ist. Das zweite ist die Frage, wie es in unserer Thüringer Verfassung formuliert ist. Ist das angelegt, dass auf jeden Fall am Ende des dritten Wahlgangs ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin gewählt ist? Und deswegen ist formuliert, wer die meisten Stimmen erhält.
Ja.
Und meisten Ja-Stimmen. Das ist ja nochmal. Und dann bedeutet das, also eröffnet sich sofort ein Interpretationsspielraum, weil das, wenn man das sozusagen im engeren Sinne liest, heißt das, wenn von 90 Abgeordneten ein Abgeordneter mit Ja stimmt und 89 Abgeordnete mit Nein stimmen, wäre trotzdem die Person mit der Ein-Ja-Stimme gewählt. Das ist natürlich ein hypothetischer Fall, weil es immer so sein kann, dass sich, also dass natürlich davon ausgehen, dass diejenigen, die die Person aufgestellt haben, die auch wählen und dass das dann irgendwie 42 sind und trotzdem aber mehr Nein-Stimmen gegebenenfalls dagegen stehen könnten. Dass natürlich es immer die Möglichkeit gibt, dass eben noch jemand antritt. Also dass man sozusagen noch einen Kandidaten dagegen stellt. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage geheime Wahl. Und wenn ich damit aber dann trickse, dann wird das Amt beschädigt. Und die zweite Frage ist halt, wenn es dieser Fall eintreten sollte, dass wirklich mehr Nein als Ja-Stimmen einmal stehen sollte, gibt es die eine Interpretation, jawohl, dann ist diese Person trotzdem gewählt. Ja. Weil die Verfassung eben nur von den Ja-Stimmen spricht. Und es gibt eine andere Interpretation, die sagt, nein, so ist es nicht gemeint gewesen, dann ist eben immer noch niemand gewählt. Und damit würde man, und jetzt kommen wir an den Punkt, das heißt, wenn sobald sozusagen so ein kleines bisschen Restunsicherheit bleibt, hat man drei Wahlgänge und hinterher eine große Unsicherheit. Das heißt, wird sich dann jemand finden, der zum Verfassungsgericht geht und diese Frage klärt. Und in der Zwischenzeit hat Thüringen keine Regierung. Wir kennen die AfD, wie sie agiert. Sie wird dann die gesamte Politik als bloßstellen, als unfähig, als sie können, es ist nicht möglich, sich zu einigen. In einem Verfahren, bis dahin ist sozusagen die Frage ungeklärt. Deshalb ist der Vorschlag, diese Frage eindeutig zu regeln und der Verfassungsblock hat dann einen sehr intelligenten Vorschlag gemacht mit mehreren Schrittfolgen. Also zu sagen, wenn der dritte Wahlgang durchgeführt wird und es sind erst mehr Nein als Ja-Stimmen, dann wäre die Person nicht gewählt, sondern man würde dann eine Landtagsauflösung mit einfacher Mehrheit möglich machen. Und wenn die scheitert in einem nochmaligen Schritt, dann würden wirklich nur die Ja-Stimmen zählen. Also dass man sozusagen mehrfach schrittweise vorgeht, um diese Frage zu klären.
Ja, schade, dass das jetzt nicht geklappt hat, dass die Verfassung sei da rückzuschreiben. Was? Ja, das stimmt. Aber das, wie gesagt, das, also sehr, das auf der einen Seite zeigt, dass das Parlament Dinge regeln kann, haben wir ja zum Beispiel mit der abgesetzten Wahl eben, und die ja auch im Vorfeld schon gescheitert ist, mehrere Beispiele, in denen sich eben zeigt, dass das Parlament nicht mehr richtig arbeitsfähig ist, weil es einfach an sehr zugespitzten Situation arbeitet und sich deswegen in so ganz grundlegenden Fragen dann mitunter eben doch nicht mehr verständigen kann, weil es natürlich, glaube ich, eine sehr große Einigkeit im Thüringer Landtag gibt, dass Ehrenamt wichtig ist. Aber es zeigt halt in den anderen auch entscheidenden Fragen, die vielleicht jetzt im Alltag nicht so relevant sind, aber die schon für die Frage, wie leben wir in Zukunft in Thüringen, extrem relevant sind, es dann eben zu dieser Einigkeit nicht mehr kommen kann.
Das macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich dann auf die Umfrageergebnisse im Moment so schaue und wir ja vielleicht dann Gefahr laufen, nächste Legislatur wieder eine Minderheitsregierung zu haben, weil auch in der Zeit, als es diesen Stabilitätspakt mit der CDU gegeben hat, es ja nicht so sicher war, dass der auch immer zu 100% Bestand hat. Und eigentlich muss für uns alle so ein bisschen die Frage sein, wollen wir nochmal eine Minderheitsregierung haben, oder?
Also ich glaube, alle, die im Politikgeschäft sind, wollen keine Minderheitsregierung haben. Aber die Wählerinnen und Wähler werden uns einen Auftrag mitgeben, werden den Politikerinnen und Politikern einen Auftrag mitgeben. Und das ist zu respektieren. Und ich glaube, also wo ich wenig Hoffnung habe, ist, dass sich die Mehrheitsverhältnisse mal eben schnell stabilisieren werden. Und ich glaube, es braucht ein Umdenken in dieser Frage, wie geht man mit diesen Ergebnissen um, die zu erwarten sind.
Ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, weil es ja auch andere Beispiele gibt. Ne? Wir haben eine Novelle des Kindergartengesetzes im Landtag. Eigentlich sagen 4 Fraktionen im Landtag, okay, wir brauchen hier eine Anpassung, es braucht mehr Personal in Kindergärten, aber jetzt machen wir es halt nicht mehr. Und dann kann man sagen, okay, können wir ja ab September machen, aber so schnell wird es ja leider nicht gehen, ne? Sondern es wird eine längere Phase voraussichtlich der Regierungsbildung geben und dann ist einfach das, also immer im Zweifelsfall mitten im nächsten Jahr, bevor wir überhaupt darüber sprechen, was für Gesetze konkret angefasst werden. Und das ist schon eine extrem große Herausforderung. Wenn es dann wieder eine Minderheitenkonstellation ist, kann man sich auch sicher sein, dass egal wer das mitmachen soll, auch eigene Vorschläge haben wird, die auch wieder berücksichtigt werden sind und oder zu berücksichtigen sind. Und das macht natürlich so eine Verhandlungsfolgen extrem langwierig. Also man kann hoffen, es stärkt die Demokratie, weil die Abgeordneten plötzlich extrem viel Einfluss und Macht auch mit ihrer Stimme und mit ihrem Verhandlungsmandat haben. Aber es ist eben auch voraussetzungsvoll, weil es bedeutet, dass dort, wie viele Abgeordnete auch immer im nächsten Thüringer Landtag sitzen, das wissen wir ja noch nicht, aber 90 Abgeordnete sitzen, die jeder auch ein eigenes Interesse haben, das quasi eingeordnet in Partei- bzw. Fraktionsinteresse in eine Koalition und dann nochmal abgestimmt mit einer Opposition ist, das ist einfach extrem schwierig.
Diesen schwierigen Weg gehen wir mit euch zusammen und begleiten euch bis zur Wahl und auch danach alles rund um die Koalitionsverhandlungen. Und jetzt kommt noch Rosa mit den Schlagzeilen zu dieser Folge.
Ich habe mir mal wieder ein bisschen die regionalen und überregionalen Zeitungen angeschaut und euch mal meine Top 3 Schlagzeilen der letzten 14 Tage zusammengestellt. Und die findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Bei den 3 Schlagzeilen ist eigentlich alles dabei. Eine lässt mich schmunzeln, eine ein bisschen grübeln und die dritte lässt auf jeden Fall meine Augen rollen. Ich fange mit einer Schlagzeile an, die mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht hat. Der MDR hat in seinem Bericht zum Thüringen-Monitor die Schlagzeile »Studie sieht Anstieg rechtsextremer Einstellungen in Thüringen« gewählt. In dem Beitrag auf MDR fassen die Autorinnen die Ergebnisse des Thüringen-Monitors zusammen. Diese wissenschaftliche Erhebung misst ja seit Jahren die politische Kultur in Thüringen und steht jedes Jahr unter so einem bisschen anderen Schwerpunkt. Dieses Jahr ging es viel um Fachkräfte und Arbeitswelt, aber es werden auch immer wieder die gleichen Parameter abgefragt. Und es ist einfach super erschreckend, dass die Anzahl von ThüringerInnen, die eine rechtsextreme Einstellung haben, auf 19% angestiegen ist. Und im Vergleich, um mal so einen Wert zu haben, in den Jahren der Corona-Pandemie lag der Wert deutlich niedriger. Im Jahr 2020 bei 17%, im Jahr 2021 bei 11% und im Jahr 2022 bei 12%. Laut den ForscherInnen um Marion Reiser, eine Politikwissenschaftlerin an der Uni Jena, geht der Anstieg des Wertes auf einen Anstieg bei fremdenfeindlichen Einstellungen zurück. So stimmten, und das ist echt richtig übel, 59% der Befragten der Aussage zu, dass die Bundesrepublik durch die vielen Ausländer, und das zitiere ich, in einem gefährlichen Maße überfremdet sei. Und bei dem nächsten Wert, den ich euch aus dem Thüringen-Monitor vorstelle, ist ein bisschen die Frage, warum der MDR diese Aussage für eine Schlagzeile gewählt hat. Ich erinnere nochmal, die Schlagzeile hieß »Die Studie sieht Anstieg rechtsextremer Einstellungen in Thüringen«. Denn natürlich gibt es auch gute Ergebnisse im diesjährigen Thüringen-Monitor. Dort heißt es nämlich, die Staatsform der Demokratie an sich wird von einer breiten Mehrheit von 88% bei der Befragung im vergangenen Jahr unterstützt. Vor der nächsten Schlagzeile muss ich einen kleinen Transparenzhinweis geben, weil die Person, um die es geht in dem Artikel, die kenne ich persönlich sehr gut und die schätze ich auch sehr, 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 sehr. Es geht nämlich um den SPD-Landtagsabgeordneten Danny Müller. Und die Bild-Zeitung hat einen Artikel online veröffentlicht mit der Schlagzeile »Wie Panne ist das denn? SPD-Politiker vergisst seinen Namen auf Wahlplakaten«. Und ja, es geht tatsächlich um Danny Möller, der am 26. Mai in Erfurt für den Stadtrat kandidiert. Und es gibt ja in den Wochen vor Wahlen so großflächige Plakate, sogenannte Wesselmänner, die in der ganzen Stadt verteilt werden. Da gab es in Erfurt schon so einen anderen kleinen Skandal. Da sage ich nur das Schlagwort abgehangene Plakate, weil man sie zu früh aufgestellt hat. Aber in diesem Fall geht es um sehr schöne, große Plakate mit einem guten Slogan, ein Schulplatz für jedes Kind, am 26. Mai klare Haltung zeigen. Auf dem Plakat ist auch ein schönes Foto von Danny und auch das SPD-Logo, also alles perfekt. Man kann auch sehen, auf welcher Liste man ihn wählen kann, Liste 4, Platz 13. Aber was fehlt ist, und wenn man ihn nicht kennt, so wie ich, es fehlt einfach sein Name. Und das greift die Bild natürlich auf und genau, titelt es mit Wie Panne ist das denn? Und Danny kommt in dem Artikel auch selbst zu Wort und sagt, das ist ein Fehler meinerseits. Ich habe bei der Endabnahme nicht gecheckt, dass bereits in der Bilddatei der falsche Slogan steht. Ich muss erst einmal zählen, wie viele Plakate das betrifft, werden das auf jeden Fall bis Freitag beheben. Genau, und was aber eigentlich richtig cool ist, also dieser Artikel, genau, ist die Schlagzeile ist, wie sie ist, aber Danny hat darauf online richtig gut reagiert, indem er nämlich einfach ein Video gemacht hat und gesagt hat, hey Leute, ich habe meinen Namen vergessen, was wichtig ist, sind die Inhalte, aber trotzdem, wenn ihr Sprayer seid, meinetwegen in Erfurt, dann macht Vorschläge, wie wir den Namen auf dieses Plakat taggen können. Und ich finde das mega kreativ und auf jeden Fall Props an Danny Möller für diese Idee. Und ja, und die kostenlose Reichweite und Wahlwerbung, die die Bild dort für Danny macht, nehmen wir natürlich auch gerne. Ich möchte euch gerne noch einen etwas längeren Artikel ans Herz legen, nämlich Der Praxisschock des Robert Sesselmanns. Das ist eine Langzeitreportage, würde ich es nennen, im Spiegel erschienen am 21.04. von Steffen Winter und dort wird sozusagen über ein halbes Jahr lang die Arbeit von Robert Sesselmann, dem ersten AfD-Landrat, den es in Thüringen gab, nämlich in Sonneberg, der mit großem Tamtam gewählt wurde und was das jetzt eigentlich bedeutet nach einem halben Jahr. Und er hat ja im Wahlkampf mit großen Tönen um sich gespuckt, er wollte mit Russland verhandeln und Asylbewerber schneller abschieben und ich glaube, um den Diesel ging es auch, also um lauter Themen, wo ich jetzt mal sage, dass der Landrat nicht unbedingt für zuständig ist. Und eine ganz besonders schöne Passage beschreibt so ein bisschen, woher der Sesselmann eigentlich kommt. Also wie er war ja vorher im Landtag, wie er dort aufgetreten ist. Und da würde ich gerne mal kurz draus zitieren, nämlich Sesselmann ist kein Volksredner, eher ein Langweiler, der selbst bei Witzen bemüht wirkt. Im Landtag saß er in der letzten Reihe seiner Fraktion und verhielt sich auch wie ein typischer Hinterbänkler. Wegweisende Reden sind den Parlamentariern anderer Parteien nicht in Erinnerung geblieben, man findet sie auch nicht in der Parlamentsdokumentation. Und ja, ich finde es auf jeden Fall einen total spannenden Artikel, wo man mal einfach sieht, wie sehr man dann an der Realität scheitert. Wo es ja auch oftmals um pragmatische Politik geht, wo es nicht um die großen Fragen geht und dass dieser Populismus, mit dem er Wahlkampf gemacht hat, mit dem er ins Amt gekommen ist, die Versprechungen, die Verheißungen an die WählerInnen, dass das ziemlich heiße Luft ist, wenn es dann um die Realpolitik geht. Und trotzdem schafft der Artikel, das jetzt nicht nur auf so eine bisschen belächelnde Perspektive zu reduzieren, sondern auch nochmal zu zeigen, es ist natürlich nicht einfach nur ein blöder AfD-Heini, sondern das ist ein Mensch, der sehr nah an Björn Höcke dran ist, der auf Platz 5 der Liste war, der AfD-Liste. Das heißt also auch schon zu den Vertrauten, dass er auch mit Rechtsextremen abhängt, dass es Einschätzungen vom Verfassungsschutz zu ihm gibt und das ist jetzt wirklich keine Person, die man weglächeln sollte und ich finde, das macht der Artikel aber auch nicht. Also auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung, er ist hinter der Paywall, aber wenn ihr es irgendwie könnt, ihn zu lesen, auf jeden Fall absolute Empfehlung. Es gibt auch bei Instagram, das verlinke ich auch in den Shownotes, eine Kachel mit so ein paar kurzen Zitaten aus dem Artikel. Ist jetzt nur eine verkürzte Variante davon, aber auf jeden Fall auch super interessant.